Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten. Denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst dafür sogar gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt auch eure Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist denen allen Achtung oder Respekt und Ehre, denen dies zusteht. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, beim Hören eines solchen Textes kommen Fragen auf. Zum Beispiel gilt das auch für Regierungen, die sich um Gottes Willen gar nicht kümmern. Auch für solche Regierungen, die Menschen einsperren, ihren Bürgern das Leben schwer machen und unrechte Urteile sprechen. Man sage nur Auschwitz. Und es gibt wohl niemanden mehr, der staatliche Gewalt uneingeschränkt als Dienerin Gottes anerkennt. Solche Gedanken müssen doch, bevor wir überhaupt anfangen zu hören und zu denken, ausgesprochen werden dürfen. Und haben sich nicht Christen auf der Grundlage solcher Texte für politische Interessen vereinnahmen lassen? Und war die Kirche nicht immer wieder auch einmal unkritische Unterstützerin mordender Machthaber? Wir können solche Fragen nicht verdrängen und wir sind natürlich auch neugierig darauf, was Paulus dazu meint. In der Musik hat die melodietragende Stimme manchmal Pause. Dann setzt sie wieder ein. Und das ist auch hier der Fall. Wir hörten vorhin in der Lesung aus dem Römerbrief, Kapitel 12 und Kapitel 13, also aus den Versen davor und danach, den Cantus Firmus der Liebe. Aber hier in diesem Text hat diese melodietragende Stimme Pause. Wer in diesem Text eine Aussage sucht vom geliebten Vaterland, der sucht sie vergeblich. Es geht hier nicht um den lang anhaltenden Beifall vor irgendeinem Podest oder vor irgendeiner Tribüne. Hier ist ein anderer Weg gut ausgeschildert. Der Weg, das Gute zu tun nach dem Willen Gottes. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Liebe ist immer Tun des Guten. Und die Liebe geht mit dem Guten eine feste Verbindung ein. So haben wir im Römerbrief Kapitel 12, 9 gehört, täuscht nur nicht vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich, hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Je nach dem Gegenüber wird sich die Liebe wandeln. Gegenüber Menschen ist die Liebe menschlich und gegenüber Sachen ist die Liebe sachlich. So macht Paulus die staatlichen Organe nicht zum Gegenstand persönlicher Liebe. Er ruft gegenüber den staatlichen Organen zum Rechtsverhalten auf. Unsere Liebe wäre doch recht unglaubwürdig, würden wir sie gewissenhaft auf Personen ausrichten, so zum Beispiel bloß nie eine alte Frau überfallen und ausrauben, aber wir wären voll in der Lage, bedenkenlos eine Behörde zu betrügen. Täte man das so, so stellte man sich dieser Welt gleich. Man behandelt die Regierung so, wie es die Umwelt auch tut. Man hasst, man hetzt, wird frech, nörgelt, beutet aus. Man provoziert, so wie es die Umwelt tut. Aber stellt euch nicht dieser Welt gleich. Staatliche Ordnung ist einfach zu wichtig, dass wir als Christen sie aufsparen könnten. Darum möchte ich uns einige Worte aus dem Neuen Testament lesen, die das belegen. Unsere Stelle, denke ich, übertrifft all die anderen Stellen in ihrer Konzentration und Aussagestärke, aber hören wir trotzdem mal auf andere Worte aus dem Neuen Testament. Markus 10. Da rief Jesus sie zusammen und sagte: Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Markus 10, Markus 12, ab Vers 13. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst auch niemand. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte: Wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze. Und ich werde euch es sagen. Als sie ihm eine reichten, fragte er: Wessen Bild und Titel trägt diese Münze? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie. Paulus im 2. Timotheusbrief: Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Paulus an Titus: Erinnere alle daran, sich der Regierung und ihrer Vertreter unterzuordnen. Sie sollen zum Gehorsam und zum Guten bereit sein. Und letztlich auch aus dem 1. Petrusbrief: Ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes, sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Ihr seid keine Sklaven, sondern ihr seid freie Menschen. Doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Achtet alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott, erweist dem König Respekt. Unsere Staatsform kennt keinen König und die Gewalten sind bei uns geteilt. Aber die Übertragbarkeit dieser Aussage dürfte uns doch wohl nicht so eine große Schwierigkeit bereiten. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in der Hauptstadt. Der Gemeinde stand ein riesiger Machtapparat gegenüber. Dafür, dass es in der Gemeinde Strömungen gab, die Paulus hätte korrigieren müssen, oder eine Geringschätzung irdischer Ordnungen, dafür gibt es keine Belege. Die Christen haben selbst in der Christenverfolgung im 2. Jahrhundert an Römer 13 festgehalten. Wir können aber auch zu unkritisch sein gegenüber Demokratie und Gewaltenteilung. Gewiss unterscheidet sich die heutige Staatsform in unserem Land wie Tag und Nacht von der des Mittelalters. Aber was Jesus in Markus 10 sagt, ist nicht aufgehoben, dass die Herrschenden doch auch oft Menschen ungerecht behandeln, sich Gewalt mit Gewalt Menschen aneignen. Jesus spricht also auch für unsere Zeit. Und wir müssen die Sonntagsreden der Politiker und sicherlich auch anderer Menschen nicht in jedem Fall für bare Münze nehmen, sondern wir dürfen Erscheinungsformen der Machtausübung durchaus prüfen und auch durchschauen. Nun werden wir hier mit einem Begriff konfrontiert, der in einer Sklavenhaltergesellschaft völlig normal ist, aber nicht bei uns, nämlich dem Begriff ordnet euch unter. Die Sklaven, den Sklavenhaltern, die Frauen, den Ehemännern, die Kinder, den Eltern, die Glieder der Gemeinde, der Gemeindeleitung und einer dem anderen. Unser Wert und unser Zeitgefühl läuft einer Unterordnung aber irgendwie doch zuwider. Dieser Begriff oder sagen wir mal dieses Programm der Unterordnung ist heute durch ein anderes ausgetauscht, nämlich durch das Programm oder das Prinzip der Freiheit. Aber auch mit den zum Teil erschreckenden Folgen der Freiheit. Klar, wir wollen doch nicht zurück ins Mittelalter. Stellt euch einmal vor, wir führen im Urlaub nicht nach Italien oder Kolberg oder Petersburg oder was ich wohin, sondern wir machen mal 14 Tage Mittelalter. Alle werden wieder ganz schnell froh, an der Arbeit zu sein, selbst wenn die ganz stressig ist. Bloß nicht nochmal dahin. Unsere freiheitliche Ordnung und Sozialgesetzgebung lockt uns nach Hause. Da wollen wir nicht bleiben. Aber unsere Freiheit hat zwei Gesichter. Als Freigelassene werden wir ganz schnell wieder eingefangen. Die Macht hat so ganz verschiedene Ausformungen und sie greift nach uns. Und sie normiert die Gesellschaft in so vielen Kleinigkeiten. Das muss nicht jedem gefallen. Und dann zeigen sich die Befreiten ganz schnell wild, böse und undankbar. Und dann wird auf der anderen Seite die Notbremse gezogen, Strafen verschärft, Polizei verstärkt, Instrumentarien der Verbrechensbekämpfung verbessert, immer mehr Daten erfasst. Das sind so die Gegenbewegungen einer gewünschten, grenzenlosen Freiheit. Doch die öffentliche Meinung ist, Freiheit tut gut. Die muss weiter vorangetrieben werden, damit sich das Gute voll entfalten kann. Aber ist der Mensch so gut? Das ist die Situation, in die Römer 13 hineinspricht. Das wollen wir uns klar machen, bevor wir einzelne Verse noch einmal etwas näher angucken. Im ersten Vers, Paulus: Jedermann ordne sich den vorgesetzten Behörden unter. Das ist, glaube ich, nicht leicht, einem Menschen begreiflich zu machen, ordne dich mal den Behörden unter. Und doch sehnt sich ja der Mensch danach, sich einzuordnen und auch sich unterzuordnen. Zum Beispiel unter Eltern, unter den Lehrer, unter gute Freunde. Immer unter solche, die so irgendwie in Ordnung sind, sagen wir. die in einer solchen Ordnung sind. Wir lieben geordnete Verhältnisse. Dass Menschen von einem solchen komplexen Gebilde, wie es eine christliche Gemeinde mitunter ist, beeindruckt sind, das hängt doch auch damit zusammen, dass sich hier Menschen einordnen und in gewisser Weise ja auch unterordnen. Nun stellen wir uns mal vor, jemand beobachtet das, er liebt ja auch dieses Phänomen Gemeinde und er will dazugehören und er will mitmischen, aber er will sich in keiner Weise unterordnen, einordnen. Ich meine, das wäre ja noch ein bisschen Anregung heute fürs Gespräch am Kaffeetisch, wie das so ginge und ob das überhaupt so ist mit der Ein- und Unterordnung. Ohne zur Ordnung zu rufen, ohne Ordnung zu halten und ohne Ordnung zu schaffen, würde das Miteinander doch gar nicht gelingen. Ohne Ordnung zu schaffen, da können wir da gar nicht miteinander leben. Stellt euch mal vor, ein völlig unaufgeräumtes Zimmer. Wie will man da miteinander leben? Sagen wir mal Kinderzimmer. Das ist jetzt nicht ganz gerecht, weil die alle draußen sind. Die würden jetzt sagen, das ist es nicht. Guck dir dein Büro an oder so. Oder deine Werkstatt. Da sieht es ja viel schlimmer aus als bei uns. Aber da kann man nicht gut leben. In Unordnung. Nun nennt Paulus Gott als den Urheber der Ordnung. Das konnte Paulus schreiben, obwohl er wusste, wie die Herrschenden an die Macht kommen. Gott ist der Urheber der Ordnung. Das ist so ähnlich, wie wenn wir sagen, Gott hat uns dieses Kind geschenkt. Wir wissen natürlich auch, wie ein Kind entsteht oder was man dazu beitragen kann. Aber wir sagen, Gott hat es uns geschenkt. Und mit der Ordnung ist das auch so. Man weiß, wie sie vielleicht entstehen könnte, aber Gott schenkt sie. Zur Zeit des Paulus kann ja so sprechen, da gab es 4 Kaiserkrönungen, davon 3 nach Mord und Totschlag. Trotzdem spricht Paulus davon, Gott schafft die Ordnung. Paulus beschränkt sich also darauf, die Entstehung einer Regierung aus dem Blickwinkel Gottes zu besehen, nicht daraus, wie es so gekommen ist. Es geht um Gott. Und mit ihm geht es um das Leben und mit ihm geht es auch gegen das Chaos. Der Mensch braucht zum Zusammenleben und Überleben eine Ordnung, eine Friedensordnung. Auch die christliche Gemeinde weiß sich einer solchen Ordnung verpflichtet. Doch die christliche Gemeinde weiß auch um die Grenzen des Einrichtens einer solchen Friedensordnung. Die Ordnung scheitert nämlich immer an den Unwilligen. Darum schreibt Paulus, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Also tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit das eben möglich ist. Und in diesem Zusammenhang kommt es nun eben auch zur staatlichen Ordnungsmacht. Sie ist zwar keine Ordnung zum Heil, aber eine Ordnung zu einem erträglichen Dasein. So verschieden das Zustandekommen von Regierungen auch in den unterschiedlichen Zeitaltern und Kontinenten sein mag, hat Gott doch, obwohl seine Fügungen ja für uns nicht immer so durchsichtig sind, wie er seine Finger im Spiel hat, er hat seine Finger im Spiel. Im Buch Daniel heißt es, er setzt Könige ab und ein. Es gibt keine sich selbst überlassene Weltgeschichte. Gott steckt dahinter. Im 2. Vers vielleicht so viel. Sich staatlicher Gewalt zu widersetzen, ist kein christlicher Weg oder Ausweg. Etwas anderes wäre die Verweigerung eines bestimmten Befehls gegenüber der Staatsgewalt. Aber im Einzelfall, vielleicht nach Beratung. Wir denken dabei zum Beispiel an Dietrich Bonhoeffer und seinen zivilen Ungehorsam. Hierzu kann die Gewissensentscheidung gehören, die ja nicht in DDR-Zeiten Jahreslosung gewesen ist, sondern erst 1993, aus Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das kann es geben, dass wir über das Gebot aus Römer 13 Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Zu den Versen 3 und 4. Paulus geht nun davon aus, dass staatliche Gewalt und der gutwillige Bürger eine gleiche Absicht haben, nämlich Gutes zu tun und daran übereinstimmen. Beide wollen das Böse ausschließen. Paulus kann die Christen ermahnen, das Gute zu tun. Da steht nicht das Befohlene zu tun, sondern das Gute zu tun. Das Gute. Und beim Tun des Guten steht den christlichen Bemühungen die staatliche Gewalt zur Seite. So ähnlich wie bei einer friedlichen Demo, da steht, sagen wir mal eine christliche Demo, ja, so, da steht die staatliche Gewalt der Demo zur Seite, ganz bildlich, ganz zum Anfassen. Aber auch durch die Strafverfolgung verbirgt sich die staatliche Macht für die Einhaltung der Rechtsordnung. Sie bestraft diejenigen, die das Böse tun. Und darum sollen sich Christen nicht dazu hinreißen lassen, einfach so von selbst zum Beispiel Rache üben. Sie dürfen glauben, die Ungerechtigkeit ist bei Gott in Gottes Zukunft aufgehoben. Und Gott, Paulus lehrt, dass Gott dieses Amt nicht nur zukünftig, sondern schon gegenwärtig, und zwar der staatlichen Gewalt, überträgt. Wenn auch für seine Verhältnisse, für Gottes Verhältnisse, in einer provisorischen Form. Aber diese staatliche Gewalt hilft, dass sich menschliche Gesellschaft nicht durch Dschungelrecht und Lynchjustiz oder vielleicht so, dass zwei verfeindete Familien immer mal so Woche für Woche einer, den einen aus der Familie und dann wieder einer, der aus der Familie umbringt und sich so irgendwie minimiert, zum Verschwinden bringt. Darum stellt Gott dem groben Bösen staatliche Gewalt einfach entgegen. Und da können wir der staatlichen Macht vertrauen. Das Wissen um Gut und Böse, das ist doch allen Völkern ausnahmslos ins Gewissen gegeben. Paulus schreibt, Römerbrief Kapitel 2, 15, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Rechte tun. Und auch der noch unerlöste Mensch weiß, Römer 7, Paulus schreibt es in der Ich-Form, ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und ich gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Also Paulus geht davon aus, dass Menschen von Natur aus Gut und Böse gut unterscheiden können. Nochmal Kapitel 2, Vers 14. Wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihrem Herzen von Unrecht, in ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Und daraus kann man schlussfolgern, dass selbst unter Ungerechten, unter Nichterlösten, doch immer wieder gute Taten passieren, wenn auch partiell fragmentarisch. Und das dürfen Christen auch in einem heidnischen Staat glauben, dass das so ist. Jeder Staat weiß um Gutes und Böses. Und er kann das Gute bejahen und tun. Für uns heißt das in dieser, ja, weil es fragmentarisch ist, dafür auch zu beten. Für die Regierenden. Selbst Pilatus musste, was Jesus betrifft, zugeben, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihr habt ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Anwesenheit gründlich befragt und ich habe keine Schuld an ihm gefunden. Herodes ist übrigens zu dem gleichen Schluss gekommen. Und er hat ihn nun zu uns zurückbringen lassen. Dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Und zum dritten Mal wandte er ein, warum? Welches Verbrechen hat er begangen? Ich habe keinen Grund gefunden, ihn zum Tod zu verurteilen. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Das gesunde Urteilsempfinden ist von Gott gegeben. Aber das lässt Pilatus trotzdem übertönen. Aber niemand sage, er habe kein Gewissen gehabt. Man kann aber sein Gewissen ausschalten, wenn auch vielleicht für eine begrenzte Zeit. Und ich glaube, dass das mancher kennt, einfach mal das Gewissen auszuschalten. Denn das darf uns ja nicht belasten, was wir tun. Das ist aber nicht der Weg. Zurück zur Mahnung an die Christen, tue Gutes. Lob könnte das Tun des Guten ja beflügeln. Wer stattdessen Böses tut, der muss Strafe befürchten. Aber das Motiv, Gutes zu tun, ist damit verknüpft, dadurch einer Strafe zu entgehen. Aber manchmal ist das einfach zu wenig, nur etwas Gutes zu tun, um nicht bestraft zu werden. Aber es hat noch eine andere Seite. Denn wenn ich nicht das Gute tue, sondern das Böse, dann vergeht mir auch mein christlicher Mut, der mir von Gott verliehen ist. Das Gute zu unterlassen, bremst das geistliche Leben aus. Oder um es vielleicht etwas hochgestochener zu sagen, es könnte die Vollmacht, Jesus zu dienen, bremsen. Das Böse zu tun, nicht das Gute, also das Gute tun. Vers 5, darum ist es nötig, sich unterzuordnen, nicht allein wegen des Zorns, nein, sondern wegen des eigenen Gewissens. Und dabei geht es nicht um ein bloß äußeres Sich-Fügen und vielleicht um sich einfach nur um des eigenen Vorteils willen anzupassen. Für Paulus ist das eine innere Verpflichtung, um Gottes Willen sich unterzuordnen. Vers 6, die römische Gemeinde sperrte sich keinesfalls für die Empfehlung des Paulus, dass seine Leser Steuern zahlen. Das wertete Paulus als Zustimmung. Sie ordnen sich unter. Er sagt, deswegen zahlt ihr ja Steuern. Sie zahlten Steuern. Schon an der Wiege der Christenheit machte das Thema Steuern den Menschen zu schaffen. Machen wir uns mal bewusst, Jesus ist wegen einer Steuerschätzung in Bethlehem geboren, in einem Stall. Er lag nicht in einer schaukelnden Wiege, sondern in einem starren Futtertrog. Und das Thema Steuern ist ja immer irgendwie ungeschmeidig. Auch wenn der Steuerberater vielleicht sagt, naja, das ist gestaltbar. In Rom litt man unter der Abgabenlast und unter der gewaltsamen Eintreibung. Und darüber zu erbittern, das liegt ja immer irgendwie so nahe. Und darum verknüpfte Paulus die staatlichen Organe mit Gottesbeamtentum. Wir nehmen sie wahr als Apparat. Paulus sagt, das sind Gottesbeamte, von Gott gegeben. Und das verändert die Sicht. Im 7. Vers dann die Zusammenfassung. Erstattet allen die Verpflichtungen, eben alles, was Christen der Gesellschaft schulden. Von der Krippe bis zur Bahre empfangen Christen immer wieder auch Dienstleistungen, Bescheide, Rechnungen. Und auch in der Erstattung der Verpflichtungen bringen Christen ihren vernünftigen Gottesdienst dar, auch darin. Man kann das ja so sagen, vernünftiger Gottesdienst, das ist irgendwie Halligalli, was mir so Spaß macht, auch darin, auch in den Verpflichtungen. Sie tun es, indem sie allen Personen und Institutionen gegenüber gerecht und fair sind und ihre Pflicht erfüllen. Und dann erfolgt ja noch eine Aufzählung von Beispielen, dem ihr die Steuern schuldet, erstattet die Steuer, dem ihr den Zoll schuldet, den Zoll, dem Respekt gebührt Respekt, dem Ehre gebührt Ehrerbietung. Bei den letzten beiden Dingen, da denkt man, das passt zu Gott, das stimmt auch, aber hier in dem Fall gilt das sogar für Menschen. Respekt, dass man Menschen nicht Respekt schuldet. Ehrt sie und nehmt die Regierungsgewalt ruhig, ernster als sie sich selbst nimmt. Amen.